Hi zusammen, herzlich willkommen bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und ich freue mich so sehr über unser heutiges Thema, weil viele kennen das. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wo ihr gerade den Podcast hört, seid ihr gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und müsst kurz vorher nochmal im Supermarkt vorbei, um was einzukaufen. Und da ist das dann ja häufig so, wenn man abends im Supermarkt ankommt, dann sind die Regale, vor allen Dingen die Gemüse- und Obstregale, gähnend leer oder es liegen noch so ein paar müde, weiß nicht, Tomaten rum, die man eigentlich gar nicht mitnehmen möchte. Und wie schön wäre das dann, wenn man nach Hause kommen könnte und seine eigenen Gemüse einfach selber ernten und zubereiten könnte. Und dann ist es knackfrisch und richtig toll. Und genau das möchte ich heute mit Marie besprechen. Das Thema ist Selbstversorgung und naturnahes Gärtnern. Und Marie ist die Gründerin von Wurzelwerk, einem sehr inspirierenden Projekt rund um genau dieses Thema. Hallo Marie.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Vielleicht magst du direkt so den ganz großen Rundumschlag machen. Wie bist du dazu gekommen, das Gemüse für deine Familie selbst anzubauen und Wurzelwerk zu gründen? Was hat dich da inspiriert?
Ich habe irgendwie schon immer diesen Drang danach in mir gespürt, schon als Kind. Also ich weiß noch, dass ich früher bei meiner Oma war und da immer keine Schokolade mitnehmen wollte, sondern gerne die Saatguttütchen durchwühlen und mir da was aussuchen. Und wir haben da mitten in der Stadt gewohnt, also ohne Garten. Deswegen habe ich unsere Dachterrasse voll gepflanzt. Und mit 12 habe ich mir dann Ziegen gewünscht. Da hat mein Papa mir eine Ziegenherde geschenkt. Und die habe ich dann in so einem...
Auf der Dachterrasse, nein.
Nee, wir hatten so ein Naturschutzgebiet bei uns um die Ecke. Und da konnte ich die dann weiden lassen. Und so bin ich da immer mehr reingerutscht. Und dann habe ich mit 18 meine erste eigene Wohnung gehabt und dann auch wirklich draußen im Beet gegärtnert. Das war so ein kleiner Handtuchgarten, der wurde komplett voll gepflanzt und so ist das immer weiter gewachsen. Ich habe dann irgendwann angefangen, das, was ich da lerne, ins Internet zu posten auf einem Blog, weil ich damals, da war ich noch in der Schule und ich wollte am liebsten mit allen Leuten dort über Kohlköpfe und Kartoffeln reden, aber das hat die einfach überhaupt nicht interessiert. Und deswegen habe ich dann meinen Blog gestartet und dachte mir nicht viel dabei, aber irgendwie hat das viele Leute interessiert und so ist das dann mit, da war ich glaube ich 22 schon zu meinem Vollzeitjob geworden und mittlerweile habe ich einen Bauernhof gekauft, ich habe eine Saatgutmarke gegründet, ich gebe Kurse im Internet, also Online-Kurse zum Gärtnern und jetzt habe ich hier schon seit einigen Jahren begärtne ich ungefähr so 300 Quadratmeter Beetfläche und habe jetzt keine Ziegen mehr, sondern Schafe und es sind auch irgendwann ein paar Hühner mit dazu gekommen und ja, so bin ich jetzt hier angekommen in meinem Lebenstraum.
Ist das schön und auch schön zu sehen, dass es quasi eine neue Form von Landwirtschaft gibt, die quasi Social Media unterstützt, sich vielleicht gar nicht so sehr auf die Produktion stützen muss oder ist das für dich auch so? Steht die Produktion und der Verkauf von dem, was du erntest im Vordergrund eigentlich eher nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich verkaufe gar nichts von dem, was wir anbauen. Ich verschenke immer mal was an Nachbarn, Freunde, Mitarbeiter, aber das ist eigentlich alles hier für uns als Haushalt.
Und das hat alles angefangen mit den Saatguttütchen deiner Oma quasi. Kannst du dich noch erinnern, was dich da so ganz konkret begeistert hat am Gärtnern?
Ich kann dir das tatsächlich gar nicht sagen, weil das einfach immer da war. Es war so ein, auf jeden Fall eine sehr große Naturliebe, aber auch irgendwie so dieser Drang nach richtig gutem Essen und irgendwie ist das wie so ein Urinstinkt. Ich finde das so wichtig zu wissen, wie das wächst und wo das herkommt und dass das richtig gutes Essen ist. Es hat auch viel mit einer kulinarischen Leidenschaft zu tun.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich als Stadtkind komme relativ selten an wirklich frisches, selbstgezogenes Gemüse. Und für mich ist das so eine absolute Offenbarung, weil ich dann feststelle, Mist, es ist ja wirklich was komplett anderes. Wann hast du denn das letzte Mal in so eine Supermarktgurke gebissen?
Dadurch, dass wir letzten Sommer umgezogen sind und ich erst im Frühling den Garten angelegt habe und dann erst ab Mai ungefähr die ersten Sachen ernten konnte, ist es gar nicht so lange her, weil ich eben ein Jahr Pause machen musste, weil wenn man im Sommer umzieht, dann hat man davor vielleicht so eine ganz kleine Ernte im alten Garten, aber danach noch keinen neuen. Und dadurch hatte ich jetzt gerade so eine kleine Selbstversorgerpause durch den Umzug. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn mal was nicht wächst, dann kaufe ich das auch im Laden. Also ich bin da nicht so strikt, dass ich zu 100% alles selber machen muss.
Okay, aber kannst du den Unterschied für dich beschreiben, was bei dir quasi im Mund oder mit deinen Geschmacksknospen passiert?
Ja, das kommt immer auf das Gemüse an. Also ich finde, bei manchen merkt man keinen Unterschied. Aber bei Gurken merkt man den, bei Tomaten merkt man den. Also die Tomaten, die ich jetzt hier in meinem Gewächshaus ernte, die sind so viel aromatischer, süßer, so, ja, auch die Sorten, die man anbauen kann. Ich meine, im Supermarkt sind alle Tomaten rot, ungefähr gleich groß und rund. Und ich habe vielleicht zwei rote, runde Tomaten in meinem Gewächshaus. Alle anderen sind komplett anders und die können ja auch so unterschiedlich schmecken. Es gibt zum Beispiel die Ananastomate, die esse ich gerade jeden Tag in dicke Scheiben geschnitten, einfach auf dem Butterbrot mit ein bisschen Kräutersalz und Olivenöl. Also wer die Sorte kennt, der weiß, dass das nichts mit Supermarkt-Tomaten zu tun hat.
Okay, schreibe ich mir schon mal auf als ersten Tipp, was es sich anzubauen lohnt. Okay, dann, bevor wir jetzt ganz tief eintauchen in die wundervolle Welt dieser kulinarischen, fantastischen Köstlichkeiten, lass uns ganz kurz über Fehler sprechen. Was war denn bisher dein größter Garten-Fail? Was hast du daraus gelernt? Kannst du da so ein bisschen von berichten?
Ja, das hat auch mit Tomaten zu tun.
Ah, cool.
Und zwar Tomaten und Kartoffeln sind ja, erstmal denkt man, ganz unterschiedliche Pflanzen. Die einen wachsen unter der Erde, die anderen oben am Strauch. Aber die sind ganz eng miteinander verwandt. Und das führt dazu, dass die auch die gleichen Krankheiten bekommen können. Und in einem meiner ersten Gartenjahre habe ich die nebeneinander gepflanzt. Und ich hatte, also das sind ja auch zwei wichtige Pflanzen im Garten. Also ich baue sehr viele Kartoffeln und sehr viele Tomaten an. Und in dem Jahr, ich weiß nicht, was zuerst befallen wurde. Es war so ein bisschen regnerisch, dann bekommen die Kraut- und Braunfäule. Und dann hat die eine Pflanzenart die andere angesteckt und ich hatte gar keine Ernte von beiden. Und seitdem pflanze ich die immer so weit wie möglich auseinander, weil das ist zu wichtig. Das darf nicht schief gehen.
Okay, ja, das klingt ja wirklich auch einfach sehr, sehr unglücklich. Gibt es denn Pflanzen, die du ganz absichtlich dazwischen setzt, um die beiden zu trennen, oder machst du einfach die räumliche Trennung?
Ich mache die räumliche Trennung und achte dann bei den einzelnen Gemüsepflanzen immer, dass die gute Nachbarn haben. Also ich habe da so eine Mischkulturtabelle, da kann ich dann immer direkt im Garten nachschauen, was passt gut zusammen. Und da achte ich immer sehr drauf.
Okay, also das hat einmal nicht geklappt. Das machst du natürlich nie wieder, logischerweise. Welche Rolle spielen denn Fehler und Rückschläge generell im Lernprozess beim Gärtnern, so aus deiner Sicht?
Eine ganz große, finde ich, weil man jedes Jahr weiser und besser mit dem Gärtnern. Und jedes Jahr passieren aber auch Sachen, die schief gehen. Also das kann man gar nicht vermeiden. Allein schon, weil das Wetter jedes Jahr unterschiedlich ist und ja jede Pflanze unterschiedliche Ansprüche hat an Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter. Funktioniert mal das eine besser und mal das andere. Und ich habe so ein kleines Buch in meinem Gartenhäuschen, mein Gartentagebuch. Und da schreibe ich mir jeden Monat auf, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Weil man ja aus Fehlern, die jetzt nichts mit dem Wetter zu tun hat, die man einfach selber verbockt hat, kann man ja ganz viel lernen. Und ich denke immer, oh, das merke ich mir auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr. Aber oft geht das dann doch unter. Und deswegen schreibe ich mir sowas auf, weil man dann eine viel steilere Lernkurve hat und viel schneller, sehr viel weiser wird, ohne dass man schon ganz alt ist.
Hast du so ein, zwei Sachen, die da drinstehen, die du dir schon aufgeschrieben hast? Weil ich finde es immer so schön, wenn Profis oder Menschen, die wirklich ganz, ganz viel in dem Kontext arbeiten, so ein bisschen auch mitgestehen, ja, uns passiert das auch. Weil ich komme mir als Laie da doch manchmal ein bisschen doof vor, wenn mal wieder was nicht klappt.
Ja, zum Beispiel, das ist gerade eine Erkenntnis, die ich hatte. Da habe ich eine Weile lang meinen Garten ein bisschen vernachlässigt. Und auch mein Gewächshaus nicht mehr gegossen. Und das habe ich davor immer einmal in der Woche gemacht. Und das ist schon relativ viel Arbeit, irgendwie das alles zu gießen. Und ich habe jetzt gemerkt, das lag wahrscheinlich auch an dem vielen Regen, aber dass meine Tomaten auch mal 6 Wochen ohne mich klargekommen sind. Weil nämlich das Wasser von außen einfach sozusagen sich in das Gewächshaus so ein bisschen reingesickert ist. Und dass das schon ausreicht, das war eine schöne Erkenntnis. Also es hat gemacht, dass ich viel gelassener jetzt auf mein Gewächshaus und auf meine Tomaten schaue.
Und dass du es nicht gegossen hast, war quasi, hast du es einfach vergessen oder hast du einfach gesagt, okay, nee, ich habe da jetzt gerade keine Zeit für, das ist mir zu viel, und dann gesehen, es funktioniert ja doch.
Ja, es ging mir aber eine Weile nicht gut, weil mein Freund und ich uns getrennt haben und auch viele andere Sachen in der Zeit da waren. Und das war ein bisschen doof, dass ich das Gärtnern da so aus den Augen verloren habe, weil das eigentlich so heilsam ist, gerade wenn es einem nicht gut geht. Aber es war einfach zu viel und dann habe ich alles links liegen gelassen. Und es war aber sehr schön zu sehen, dass der Garten sowas auch ab kann.
Ja, liebe Grüße an alle, die einen Balkon haben. Da funktioniert es leider ja nicht so toll. Aber ich finde immer, in dem Moment, wo man wirklich in der Natur ist, das heißt, wo man den ganz normalen Boden hat, da regeneriert sich Natur eben auch irgendwie selbst. Ne? Da braucht es den Eingriff gar nicht unbedingt so sehr.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Wir gehen auch immer Zimmerpflanzen Stimmt. ein. Also ich krieg's nicht hin, ja. die am Leben zu erhalten, aber draußen wächst alles wunderbar.
Ja, schön. Aber schön zu sehen, dass dir das dann auch so geht. Okay, dann lass uns mal konkret werden. Ich hätte natürlich gerne Tipps von dir am besten und vor allen Dingen natürlich für EinsteigerInnen, die auch gerade anfangen wollen mit dem Anbau von eigenem Gemüse zum Beispiel. Hast du da 3 konkrete Tipps für alle, die ganz neu sind?
Ja, was man immer gerne macht, wenn man gerade erst anfängt, ist zu unterschätzen, wie groß die Pflanzen später eigentlich werden. Und gerade wenn man vielleicht nur ein kleines Beet hat, dann pflanzt man das oft so komplett voll, weil die Pflanzen, wenn man die in der Gärtnerei kauft oder selber aus Samen zieht, dann sind die ja noch ganz klein. Und da kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß zum Beispiel so ein Kohlkopf irgendwann mal wird. Der ist nicht nur so, wie man den im Supermarkt kennt, so eine Kugel. Der hat auch noch Hüllblätter, die ungefähr 3-mal so viel Platz auch noch brauchen. Und deswegen ist auf jeden Fall ein Tipp, immer zu schauen. Es steht auch auf den Saatguttütchen mit drauf. Das kann man auch googeln. Wie viel Platz braucht eigentlich so eine Pflanze? Weil ich habe schon öfter gesehen, dass Leute auf so eine Fläche, die vielleicht ja so ein Viertel Quadratmeter, da haben die vielleicht 4 Kohlpflanzen drauf gepflanzt und dann wird leider keine von denen was. Also es ist nicht so, dass viel dann mehr hilft.
Weil die sich auch gegenseitig natürlich die Energie aus dem Boden wegnehmen, ne?
Ja, genau. Also die brauchen einfach ein bisschen Platz auch für ihre Wurzeln und um sich auszustrecken. Und was viele auch glauben, ist, dass man ja. umgraben muss, um zu gärtnern. Und da merke ich immer wieder, dass es wahnsinnig viel Arbeit spart, wenn man das nicht macht. Also ich kann mal kurz umreißen, wie ich die Beete anlege.
Gerne.
Und zwar verteile ich einfach eine Schicht Pappe auf dem Boden. Wir haben jetzt auch eine Pappe entwickelt, die keine Schadstoffe enthält, weil das war immer so ein Fragezeichen, so Altpapier, wer weiß, was da drin ist. Aber die lege ich auf den Boden aus. Und dann packe ich da drauf ungefähr 10 bis 15 Zentimeter Kompost. Und den bekommt man im Kompostwerk von der Gemeinde oft sehr, sehr günstig. Also ein Kubikmeter, das ist richtig viel, kostet bei uns 20 Euro. Das ist also echt überschaubar. Man hat auch nicht so viel Plastikmüll, wenn man das nicht in Säcken kauft. Und den Kompost verteile ich auf dieser Pappe. Und das Gras stirbt darunter einfach ab. Und all die Unkräuter, die da drin sind, sterben auch ab. Und so werden die Bodenschichten nicht gestört, weil Boden ist so ja über lange, lange Zeit gewachsen und der hat eigentlich eine Struktur, die Wasser sehr gut speichert und die auch ein Lebensraum ist für ganz viele Mikroorganismen, die beim Gärtnern auch super wichtig sind. Und dadurch, dass der Kompost oben unkrautfrei ist, kommt kein Unkraut mehr von unten durch. Also das einzige Unkraut, womit man dann noch zu kämpfen hat, sind Löwenzahnsamen zum Beispiel, die eingeflogen kommen von außen. Und ich will auch gar nicht sagen, Unkraut ist ja nicht immer was Schlechtes. Okay. Also viele sagen ja auch Beikraut dazu. Aber es ist ja schon so, gerade wenn man auch mal daran denkt, was wir eben geredet haben mit dem Pflanzabstand, dass eine Gemüsepflanze ja auch Platz für sich braucht. Und wenn dann alles voll mit Gras oder Giersch zum Beispiel ist, dann hat die natürlich nicht so viel Platz, so groß und stark zu werden. Also muss man da schon ein bisschen drauf achten. Und so macht man sich das Leben sehr viel leichter, wenn man weniger gießen muss. Also der Boden speichert Wasser besser und weil man viel weniger jäten muss. Das sind so die beiden großen Aufgaben im Garten, die super viel Zeit kosten. Und so wird das Gärtner viel anfängerfreundlicher.
Okay, also ich muss das nochmal zusammenfassen. Du hast gerade gesagt, du legst auf den vorhandenen Boden, meinetwegen auch auf den Rasen oder auf das Gras, Pappe. Dann packst du Kompost drauf. Das ist dann dein Grund fürs Gärtnern.
Genau, da sät man dann direkt rein.
In den Kompost, also in die Komposterde quasi.
Ja.
Ne? Und alles, was da unten drunter ist, ich meine, es geht ja zum Beispiel auch um Wasserversorgung oder sowas, die sitzt ja unten auch tief im Boden. Die Pflanzen können doch nicht durch die Pappe durchwurzeln, oder?
Doch, tatsächlich. Also das dauert so vielleicht 3 Wochen, dann kommen die da schon mit den Wurzeln durch. Und die haben ja auch da oben drüber noch ein bisschen Erde. Und das reicht erstmal aus. Also die Wurzeln sind extrem stark. Die kommen von oben durch, aber das Gras kann nicht von unten durchkommen. Es ist extrem genial, wie gut das funktioniert.
Ist das verrückt. Gärtnern für Faule. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich vielleicht, aber ich finde, das ist ja ein Gamechanger für mich. Habe ich mir notiert. Vielen Dank. Hast du noch einen dritten Tipp?
Ja, genau. Wenn die Pflanzen dann aufgegangen sind, wenn die so ungefähr 10 Zentimeter groß sind, dann sollte man den Boden, egal ob man jetzt Kompostbeete angelegt hat oder einen Mutterboden quasi hat, abdecken. Zum Beispiel mit Rasenschnitt, der anfällt, wenn man den um die Beete herumliegenden Garten mäht. Oder auch Holzhackschnitzel. Wenn wir die Obstbäume schneiden, dann verarbeiten wir das in Holzhackschnitzel und dann verteile ich das immer, das organische Material, um die Pflanzen herum und mulche die. Und dadurch speichert sich nochmal viel mehr Wasser im Boden und der Boden bleibt geschützt vor Erosion und der Mulch verrottet nach und nach zu Dünger und Futter für die Mikroorganismen. Also das ist auf ganz vielen Ebenen total wichtig, dass man das macht.
Okay, ja, Mulchen natürlich ganz großes Thema und logischerweise ein super Tipp. Ab 10 cm Pflanzengröße soll man das ungefähr machen, hast du gesagt. Wieso nicht vorher?
Weil die Pflanzen davor, ja, gerade wenn man die aus Samen zieht, dann haben die Schwierigkeiten, sich durch den Mulch durchzukämpfen. Das ist ja auch ein großer Vorteil, dass zum Beispiel Unkrautsamen nicht so leicht aufgehen können. Deswegen warte ich immer, bis die das verkraften können und dann verteile ich den um die Pflanze drumherum, sodass die quasi dazwischendurch nach oben wachsen kann.
Lass uns mal über Pflanzen und dich ganz speziell sprechen. Und zwar, ich habe eine fast ein bisschen esoterische Frage. Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du?
Ich glaube, im Moment wäre ich ein Knollensellerie.
Okay.
Ich finde, die haben sowas Gemächliches. Also ich vielleicht wäre ich auch gerade gerne ein Knollensellerie, weil ich so ein bisschen Sehnsucht nach Ruhe habe. Aber ich finde das so eine interessante Pflanze, weil die ist so, man muss die wirklich früh im Jahr anfangen auszusäen. Und erntet die dann erst relativ spät. Und die steht da so runzlig und ich weiß auch nicht, die haben einfach Charakter. Ich weiß auch nicht.
Ist das schön.
Aber ich liebe Knollensellerie. Gar nicht mal unbedingt zum Essen, aber so einfach, ich kann mich sehr gut mit dem identifizieren.
Okay, das ist süß. Ich ehrlich gesagt finde ich Knollensellerie auch zum Essen richtig toll, aber ich brauche immer so einen kleinen Schubs. Also ich weiß, der liegt ganz häufig irgendwie für 3, 4, 5 Tage bei mir rum und ich kann mich gar nicht überwinden, den zu essen, weil der Geschmack ja schon so ein bisschen speziell ist, eben Selleriegeschmack. Aber dann, wenn man ihn dann zubereitet und isst, also so Sellerieschnitzel zum Beispiel aus dem Backofen, finde ich richtig toll. Aber ja, okay, alles klar. Komm, lass uns noch ein bisschen weiter über Pflanzen reden. Was sind denn deine Lieblingspflanzen generell im Selbstversorger? Garten. Welche dürfen auf gar keinen Fall fehlen?
Was viele Leute unterschätzen, ist die Erbse. Also viele kennen Erbsen ja nur vielleicht aus der Dose oder so trockene Erbsen, die man im Laden kaufen kann und haben noch nie erfahren, wie süß die schmecken, wenn man die vom Strauch pflückt und direkt isst. Und das finde ich immer das größte Aha-Erlebnis. Also die Kinder in unserer Nachbarschaft, die sagen dazu schon Bonbons, weil die so süß schmecken und kommen immer und pflücken die sich vom Strauch. Und da finde ich immer, wenn Leute, die mit dem Gärtner nichts zu tun haben, bei uns sich mal so ein bisschen durchprobieren, die sind immer am erstauntesten. Und ansonsten auf jeden Fall die Tomaten. Ohne Tomaten könnte ich auf jeden Fall gar nicht. Und auch dadurch, dass wir versuchen, uns viel selbst zu versorgen, auch die Kartoffeln, weil das was ist, was richtig satt macht. Kürbis und Mais fallen da auch noch mit rein. Also auch Mais zum Brotbacken. Und Kürbis ist auch so stärkehaltig. Also so, wenn man versucht, sich möglichst selbst zu versorgen, sind die Pflanzen, die wirklich satt machen, eigentlich gar nicht so viele. Deswegen mag ich die besonders gern.
Mais zum Backen hast du gerade gesagt, beziehungsweise habe ich mir abgespeichert, weil du ja wahrscheinlich auch wenig Getreide anbaust oder sowas, ne?
Ja, genau. Also Getreide dreschen, da hätte ich jetzt keine Lust drauf, aber Mais kann man ja am Kolben ernten. Und ich habe da so eine ganz tolle alte Maschine aus Gusseisen, wo ich die Kolben dann reinstecke und dann kurbel ich. Und das trennt dann die Körner von dem inneren Teil des Kolbens. Und dann kann man das mahlen. Ja. Also ich habe auch eine Mühle und kann daraus Pfannkuchen machen und Tortillas und Brot.
Eine tolle Alternative, sagen wir mal, zu den klassischen Getreiden, die dann normalerweise ja verwendet werden, weil das ist ja doch wahrscheinlich erstens sehr, sagen wir mal, platzraubend und dann am Ende in der Verarbeitung auch ziemlich anstrengend. Ne? Mais. Tolle Idee. Das klingt ja alles schon sehr abwechslungsreich und toll, auch wenn ich es mir gerade auf dem Teller vorstelle. Aber Ziel ist ja auch, wenn man sich selbst versorgt, dass der Teller das ganze Jahr über gefüllt ist, ein Stück weit. Wie richtest du das denn ein, dass du so eine kontinuierliche Ernte über die Saison bekommst?
Ja, das ist total wichtig und das unterschätzen auch viele, die anfangen zu gärtnern. Man muss nicht nur einmal im März oder April alles vollpflanzen, wenn man das ganze Jahr über auch ernten möchte. Man kann auch im Winter richtig viel ernten. Dafür muss man aber zum Beispiel im Juli und August aussäen und pflanzen. Und es gibt eigentlich in jedem Monat, sagen wir vielleicht im November und Dezember sind die einzigen Monate, wo so ein bisschen Pause ist. Aber sonst gibt es in jedem Monat was auszusäen. Und das nennt sich auch gestaffelte Aussaat. Also zum Beispiel auch Karotten säe ich nicht nur einmal im Jahr, sondern ja, gerne mal so 4-5 Mal, weil ich dann immer wieder frische Karotten ernten kann. Genauso mit Salat. Es gibt andere Pflanzen wie Tomaten, da gibt es nur einen Pflanzzeitpunkt. Und dann kann man kontinuierlich von derselben Pflanze bis in den Herbst hinein ernten. Aber zum Beispiel bei Radieschen und den vielen kleineren Pflanzen, da gibt es unterschiedliche Aussaatzeitpunkte und nicht nur einmal im Frühling so eine Kauruck-Aktion.
Gestaffelte Aussaat habe ich mir aufgeschrieben. Da gehst du nach Kalender und hast jetzt nicht eigene Erfahrungswerte oder sowas, sondern das machst du wirklich ganz strikt.
Ich gehe schon nach eigenen Erfahrungswerten. Ich habe mir das einmal aufgeschrieben und eine Saison genau beobachtet, also Experimente gemacht und getestet und auch geschaut, was braucht man denn, um wirklich über das ganze Jahr hinweg einen richtig abwechslungsreichen Erntekorb quasi nach Hause tragen zu können. Und da habe ich dann meinen eigenen Aussaatkalender erstellt und den auch mit meinen Zuschauern geteilt. Da mache ich jedes Jahr eine neue Version von, sodass wir alles zusammen immer wieder erinnert werden daran, wann welche Pflanzen ins Beet kommen.
Das heißt, den findet man auch auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel?
Ja, wahrscheinlich findet man den da, aber auch auf meinem Blog. Auf YouTube erwähne ich den auch öfter.
Okay, Wurzelwerk ist das Stichwort, da könnt ihr nachschauen. Ich würde gerne noch über Bio sprechen, Bioqualität, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Das ist so ein großes Wort und ehrlich gesagt wissen viele einfach gar nicht, was genau dahinter steckt. Wie schaffe ich das oder welche Tipps hast du, um Lebensmittel saisonal und in Bioqualität anzubauen?
Ja, also das Saisonale, das ist auch was richtig Schönes, wenn man selber gärtnert und selber Selbstversorgung macht, dass man wieder merkt, wann was eigentlich reif ist. Das hat man, wenn man im Supermarkt einkauft, ja gar nicht mehr. Also das kommt einfach über die gestaffelte Aussaat. Und das Biologische war für mich eigentlich nie eine Frage, wie das funktionieren kann. Ich habe das von Anfang an so gemacht. Also ich verwende keine chemischen Spritzmittel und auch keine Kunstdünger, weil Kunstdünger sehr, sehr energieaufwendig sind in der Herstellung. Also das ist sehr unnachhaltig. Und es geht wunderbar, zum Beispiel verwende ich zum Düngen wie Nasse. Das ist ein Abfallprodukt in der Zuckerherstellung und das ist der beste Dünger, den ich je ausprobiert habe. Also das funktioniert, wirkt auch super schnell auf die Pflanzen. Ins Pflanzloch gebe ich dann zum Beispiel einen Schafswolldünger, der aus Schafswoll hergestellt wurde. Und so funktioniert das ziemlich gut. Also klar, sterben irgendwann mal Pflanzen, weil die nicht gespritzt werden, aber das gehört für mich irgendwo dazu. Und es gibt ja viele biologische Methoden, die man auch anwenden kann, wenn es Pflanzen mal nicht so gut geht.
Da muss ich natürlich jetzt direkt nachfragen, welche wären das denn zum Beispiel noch?
Das ist oft auch einfach was Mechanisches oder was, also zum Beispiel, wenn man sieht, dass die Tomate die Krautfäule hat, dann mache ich als allerersten Schritt erstmal die Blätter, die befallen sind, ab und dann kann man auch der Pflanze einen Tee kochen und die damit einsprühen. Okay. Und beim Mehltau zum Beispiel ist es so, dass ich das über den Aussaatzeitpunkt schon versuche zu steuern. Also ich sähe zum Beispiel eine Zucchini-Pflanze Mitte April im Haus aus und pflanze die Mitte Mai nach draußen. Und dann Ende Mai oder Anfang Juni sähe ich nochmal eine zweite Zucchini-Pflanze aus, weil Zucchinis eigentlich jedes Jahr vom Mehltau befallen werden. Und dann die erste Pflanze quasi schon befallen ist, aber die zweite, die ist jünger und vitaler, und hat dann in der zweiten Hälfte der Saison noch genug Power, dass sie weiterhin Früchte produziert, auch wenn die erste schon ein bisschen schwächelt.
Okay, das heißt, du vermeidest nicht die Krankheit oder den Befall, sondern sagst einfach, naja gut, wenn die eine dann eben befallen ist, dann habe ich noch eine zweite, fertig.
Ja, das zum Beispiel, aber es gibt auch viele Sachen, die man machen kann, um mit Hausmitteln sozusagen den Pflanzen zu helfen.
Okay, so, und jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe ein Stichwort, das du entwickelt hast, nämlich das Dreiphasen-Gartensystem. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Kannst du mir und unseren HörerInnen erklären, wie dieses System funktioniert und welche Vorteile das hat?
Ja, natürlich. Also erstmal vorweg, das ist aus meinem Gartenkurs, Gemüsegarten starten. Und der ist eben so aufgebaut, dass die Leute durch die ganze Saison begleitet werden. Und deswegen achte ich sehr gut im ersten Schritt des Dreiphasengartensystems auf die Planung, weil man, wenn man einen gut ausgeklügelten Gartenplan hat, nämlich sehr viel abwechslungsreicher über die ganze Saison erntet, also Stichwort Aussaatkalender, Aussaatzeitpunkte, aber auch Pflanzenkrankheiten verhindern kann, indem man zum Beispiel eine gute Fruchtfolge einhält und nicht jedes Jahr dieselbe Pflanzenfamilie auf dem gleichen Beet anbaut, weil sich dann Krankheiten und Schädlinge verschleppen können. Und so kann man eben allein durch den Gartenplan schon sehr vielen Stolpersteinen aus dem Weg gehen. Und dann kommt im zweiten Schritt das Beete anlegen. Das sind die Kompostbeete, von denen ich erzählt habe. Also da verteilt man eben die Kompostschicht auf dem natürlich gewachsenen Mutterboden, ohne den umzugraben. Und was das für tausende Vorteile hat, habe ich ja eben schon erzählt. Also so macht man sich das Gärtnern einfach sehr viel leichter. Und an sich ist das Dreiphasengartensystem einfach so ein Framework, der es Leuten, die noch gar keine Erfahrung mit dem Gärtnern haben, ermöglicht, trotzdem eine richtig gute Ernte schon im ersten Jahr zu haben, weil sie quasi einfach nur die Schritte durchgehen müssen. Und ich zeige denen das Schritt für Schritt und dann, genau, haben sie am Ende ihre Ernte. Und im dritten Schritt des Dreiphasengartensystems machen wir den Garten dann noch pflegeleichter. Also da geht es zum Beispiel darum, wie man den Boden gut über den Winter bringt und über den Winter sogar noch aufbauen kann, wie man den schützt und das Wasser im Boden speichert und die Beete richtig fruchtbar macht.
Und wie macht man das?
Ich habe ein paar Tipps, die habe ich in meinem Kurs vorenthalten, die teile ich nicht sozusagen einfach so. Aber es gibt eine Methode, wie man unterirdisch einen Wasserspeicher anlegen kann, der quasi dann beim Regen aufgefüllt wird und wo die Pflanzen sich dann die Feuchtigkeit rausholen können, ohne dass man permanent gießen muss.
Okay, und das verrätst du mir jetzt aber nicht.
Nein, weil ich muss ja aufpassen. Also ich habe eine ganze Liste an Sachen, die ich sozusagen nur im Kurs erzähle, weil es sehr schwierig ist, wenn ich ganz viel kostenlosen Garten-Content überall im Internet mache. Und deswegen habe ich da strikte Regeln, was sozusagen nur für den Kurs ist und was ich einfach so rausplappere.
Okay, das verstehe ich natürlich ganz klar. Aber das bedeutet, man kann dich kontaktieren und dann diese Infos auch über deinen Kurs bekommen.
Genau.
Unterirdischer Wasserspeicher habe ich mir notiert. Na gut. Das kannst du nur ganz kleinen Tipp für mich. Na, ich find's total okay. Das ist ja dein Leben und dein Beruf. Deswegen kannst du natürlich nicht alles jetzt hier einfach so rauswerfen. Aber natürlich ist es mein Beruf, möglichst viel aus dir herauszukitzeln.
Ja.
Deswegen verzeih mir bitte, wenn ich das versuche. Okay, lass uns über Biodiversität reden. Wie kriege ich das denn hin als quasi Privatgärtner, dass ich da so ein bisschen drauf achte und meinen Garten quasi gesund halte?
Ich glaube, was einfach schon mal auch den Faulen da draußen entgegenkommt, ist, dass ein Garten nicht immer picobello englischer Rasen mäßig aussehen muss, sondern dass es auch mal okay ist, wenn man vielleicht eine entlegenere Ecke, wo man sich sowieso nicht so viel aufhält, auch mal ein paar Monate einfach nicht mäht und der Natur überlässt. Also alle, die das machen können, die dafür genug Platz haben, ich glaube, damit ist schon super viel getan und ich finde das auch immer super entspannt, weil ich so mit gutem Gewissen einfach meinen Garten sich selber überlassen kann und nicht so viel Stress damit habe. Und dann gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Also wir haben ganz viele Insektenhotels, da muss man aber gut aufpassen, wie man die baut, weil manche Insektenhotels, gerade die man im Baumarkt bekommt, oft nicht so gut geeignet sind für Insekten. Also die zum Beispiel die Flügel aufschlitzen, wenn die das Insektenhotel betreten oder verlassen. Und das ist natürlich nicht so gut, damit schadet man denen eher. Also da gut informieren vorher. Wir haben ganz viele Vogelhäuschen aufgehängt, weil auch gerade, ja, die auch sehr viel Unterstützung brauchen, weil so viele Vogelarten so bedroht sind. Und da gibt es so vieles. Also auch die Vögel zu füttern, denen Wasser hinzustellen, sich auch da ein bisschen zu informieren, was die am besten essen möchten. Also zum Beispiel mit Sonnenblumenkernen kann man echt nicht viel falsch machen beim Vögelfüttern. Das bilden super viele Vögel und die bekommt man ja auch an jeder Ecke.
Das hört sich so schön an. Das hört sich so richtig an, als ob dein Garten auch einfach ein Zuhause für ganz, ganz viele ist und du mit denen da gemeinsam dein Leben gestaltest. Würdest du das auch so wahrnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Sache, die ich noch jemandem mitgeben kann, der mehr da auf sowas achten möchte, der auch sehr gut ist, wenn man faul ist. Also es fällt ja oft viel Strauchschnitt und so weiter an. Und ich habe ja eben schon erzählt, dass wir daraus auch Holzhackschnitze herstellen, um die Beete zu mulchen. Aber man kann auch einfach einen Haufen daraus herstellen. Das nennt sich Benjes-Hecke. da schlägt man einfach so ein paar Pfeiler in den Boden und dazwischen packt man die ganzen Äste und alles, was so anfällt. Und dann hat man einen Ort, wo man das alles entsorgen kann im Garten. Und so entsteht ein Rückzugsort für ganz viele Tiere, wo zum Beispiel Igel drin wohnen. Wir haben sogar Kröten in unserem schon gefunden. Und das ist
wow,
richtig schönes, ja, Win-Win quasi für beide, dass wir unseren Abfall loswerden und damit ein Zuhause bauen für ganz viele Nützlinge.
Ich finde das so schön, wie du auch immer wieder erwähnst, das ist super für Faule. Und dann guckst du mich so an und ich fühle mich leicht erwischt, muss ich gestehen. aber das geht faul. Ja vielleicht auch vielen so. Und die, sehr gut, okay, großartig. Ich finde das auch ganz, ganz sympathisch, weil ich, also aus meiner Sicht, du kannst mir ja bestätigen oder auch verneinen, aus meiner Sicht ist so ein Garten auch immer irgendwie so ein Rückzugsort zum Wohlfühlen, zum Sein und eben genau diesem Nichtstun. Und wenn mir dann ständig jemand im Nacken sitzt, dass der ordentlich sein muss oder gut aussehen soll, das ist natürlich auch schön, wenn dann die Pflanzen blühen, aber einfach sein und genießen und wenn es dann so um einen rum summt und irgendwie krabbelt und kreucht, das finde ich eigentlich eine der schönsten Sachen am Garten.
Ja, das finde ich auch. Also das sind auch somit die schönsten Momente am Tag, finde ich, wenn man sich einfach die Zeit nimmt, mal zur Ruhe zu kommen und einfach in der Natur zu sitzen. Im Moment mache ich das oft nach dem Aufstehen, dass ich mir eine Pflaume pflücke von meinem Baum, den Hühnerstall aufmache und dann lege ich mich gerade so, wenn die Sonne noch gerade so aufgeht, also es ist noch dunkel und die Vögel fangen an zu singen, dann lege ich mich einfach auf so eine Bank in den Garten und schaue in den Himmel. Und das ist so ein wunderschöner Start in den Tag.
Das klingt fantastisch. Impliziert aber natürlich auch, dass du offensichtlich vor Sonnenaufgang aufstehst, um schon mit deiner Arbeit zu beginnen. Das heißt, du bist also per Definition nicht faul.
Ja, ich habe einen Sohn, der muss in die Schule. Der zwingt mich dazu.
Okay. Gut, dann lass uns mal wirklich wieder zurückkommen zum Gärtnern selbst und zu den Geräten, die du da benutzt. Vielleicht erst verrückte Frage, wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du?
Mein erster Impuls ist, ich bin total Hacke. Nein, zum Glück nicht. Ich glaube, ich wäre eine Doppelgrabegabel, weil gerade wenn man nicht umgräbt, dann muss man den Boden trotzdem irgendwie lockern, damit, gerade wenn man einen harten Boden hat, damit die Pflanzen da gut reinwurzeln können. Und da ist eine Doppelgrabegabel ein richtig tolles Werkzeug. Da springt man so drauf und dann hat man so zwei große Bügel, die man so zurückzieht. Und dann steckt man wieder im Boden, springt drauf und es macht richtig Spaß, damit den Boden durchzugehen. Und das geht auch super schnell, damit große Flächen zu bearbeiten. Deswegen, ich wäre eine Doppelgrabegabel.
Doppelgrabegabel. Und welches sind die, sagen wir mal, Instrumente oder Werkzeuge, die du ansonsten viel benutzt? Welche würdest du empfehlen, wenn man jetzt, angenommen, ich hab da einen Garten, ich sage jetzt, okay, jetzt soll's losgehen, ich fahre mal los und besorge mir meine Utensilien. Welche drei sollte ich mir auf jeden Fall holen?
Was ich richtig gerne mag, ist ein Rechen. Und das verstehen immer viele nicht. Weil dadurch, dass mein Boden so locker ist durch die Kompostschicht, muss ich den gar nicht groß bearbeiten. Also mit der Grabegabel lockere ich den Mutterboden, der drunter liegt, ohne dass ich was wende. Aber also die Grabegabel wäre auf jeden Fall eins davon. Aber um dann zum Beispiel eine Saatrinne zu ziehen oder den Kompost so ein bisschen zu verteilen um die Pflanzen drumherum, ich verwende für so viele Aufgaben einen Rechen. Also das auf jeden Fall Nummer zwei. Und dann mag ich in der Anzucht super gerne so feine Gießkannen, die nennen sich Ballbrausen. Und das wäre meine Nummer drei. Ohne die könntest du mir gar nicht mehr vorstellen. Das macht richtig Spaß, auch mit denen zu gießen.
Okay, das klingt super. Dann biegen wir jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Ich habe noch ein paar kleine Fragen. Und zwar, wie motivierst du andere Menschen, ihre Gartenträume zu verwirklichen? Und was ist deine Mission mit Wurzelwerk?
Das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, das mir so ganz unverhofft in den Schoß gefallen ist, dass ich das überhaupt machen darf. Also es war nie der Plan, dass das mein Beruf wird, aber es ist wahnsinnig schön, dass es mein Beruf geworden ist, Leute dazu zu inspirieren, rauszugehen und die Welt ein bisschen grüner zu machen und zum ersten Mal zu erleben, wie es ist, mit den Händen in der Erde zu wühlen oder die ersten eigenen Tomaten zu essen oder zu merken, wie lecker Erbsen eigentlich sein können. Und ich versuche das jeden Tag mit meinen Videos, die ich mache. Also der Blog ist mittlerweile so ein bisschen eingeschlafen. Aber ich mache YouTube-Videos zu dem Thema und überlege mir immer, was könnte jemanden, der gerade so diesen Funken in sich spürt und anfangen möchte oder vielleicht auch schon auf dem Weg ist, aber irgendwo Probleme hat, was könnte demjenigen weiterhelfen oder den inspirieren?
Was für ein schöner Antrieb. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz auf deine Tiere zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du hältst auch Hühner in deinem Garten. Hast du da noch Tipps, die du geben kannst, um erfolgreich Nutztiere in so ein Selbstversorgerkonzept mit zu integrieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ungefähr 17 Hühner und 3 Schafe im Moment. Und das ist wahnsinnig toll, was Tiere auch so für eine Selbstversorgung beitragen können. Also wir bekommen so viele Eier im Moment und ich melke die Schafe auf und mache daraus Käse und Joghurt. Und das ist nochmal eine richtig schöne Ergänzung. Und was am allerwichtigsten ist, damit das funktioniert, gerade auch mit einem Gemüsegarten, ist ein guter Zaun. Also jetzt gerade habe ich so einen Brombeerbusch, über den die Hühner, die können auf den Brombeerbusch klettern und dann kommen die in meinen Gemüsegarten. Und die machen gerade so viel kaputt und ich muss das irgendwie, diese Brombeere umpflanzen und oder einen höheren Zaun bauen. Also da merke ich gerade, oh oh, das ist nicht gut. Aber man kann zum Beispiel auch eine ganz tolle Symbiose nutzen. Also zum Beispiel der Mist ist ja auch ein toller Dünger und die Hühner finden ganz viele Schneckeneier, gerade auch wenn man mal eine Zeit lang ein paar Beete nicht bewirtschaftet, dann kann man da mit einem kleinen Geflügel-Elektrozaun einen Bereich abstecken und die Hühner da scharren lassen und dann finden die alle möglichen Schädlinge und so ist es eigentlich ein sehr schönes Zusammenspiel, solange man aufpasst, dass jeder da bleibt, wo er hingehört.
Okay, alles klar. Wie ist es denn, ich meine, Tiere bedeuten ja auch viel Arbeit, ne? Man muss das ja auch sauber halten und die pflegen etc. pp. Würdest du sagen, das lohnt sich trotzdem?
Ja, gerade Hühner sind so pflegeleicht eigentlich. Also ich habe, wenn ich wegfahre, eine elektrische Klappe, die auf und zu geht, ohne dass ich was machen muss. Und habe einen Futterautomaten, wo man einmal einen großen Sack reinkippt und das reicht dann für 2-3 Wochen. Und das Wasser, klar, das muss man regelmäßig sauber machen und auch den Stall. Aber zum Beispiel unter den Sitzstangen, da fällt der meiste Hühnerkot an. Da habe ich einfach eine Pappe ausgelegt, sodass ich die einfach wegziehen und auf den Kompost legen kann. Das ist diese ungiftige Pappe, die ich auch zum Beeteanlegen nehme. Und dadurch ist das eine Frage von ja einer Minute, diesen Stall auszumisten, weil der Rest eigentlich nur alle paar Monate, also die sitzen ja die meiste Zeit, wenn sie drin sind, auf der Stange. Und der Rest ist nur alle paar Monate fällig. Also das ist wirklich sehr überschaubar. Aber natürlich sollte man vorher überlegen, wer macht was mit den Tieren, wenn man in Urlaub fährt. Also gibt es da eine Vertretung. Und es ist auf jeden Fall eine Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Nur Hühner sind ein guter Einstieg, wenn man sich traut, das mal anzupacken.
Also Hühner zum Anfang und dann hat man auch direkt die Eier. Das klingt fantastisch für mich. Apropos fantastisch, letzte Frage über die Zukunft. Ich traue mich ja fast gar nicht, weil du machst schon so wahnsinnig viel und es klingt so erfüllt. Hast du noch Wünsche und Träume? Was ist deine Zukunftsvorstellung für deinen Garten?
Ich habe tatsächlich schon ich bin schon sehr nah dran an meinem für immer Traum. Ich möchte noch ein paar alte Obstbäume austauschen, die nicht mehr tragen im Garten. Also da schaue ich gerade, wie wir zum Beispiel den Stamm vielleicht erhalten können als Nützlingsunterkunft, aber trotzdem neue Bäume nachpflanzen können, weil ich merke, ich hätte schon gern ein paar mehr Äpfel. Ja, es gibt noch ein bisschen was im Beerengarten zu tun, den möchte ich nochmal komplett neu strukturieren. Aber an sich bin ich schon echt nah dran. Es ist echt schön, das jetzt zu merken.
Ja, kann ich genauso bestätigen aus unserem Gespräch auch gerade. Ich habe das Gefühl, du bist total beseelt und angekommen in der Natur und in deiner Gartenwelt. Und ich würde jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal zusammenfassen, was ich so mitgenommen habe. Und du kannst mir ja bestätigen, ob ich da richtig liege, beziehungsweise ob ich was vergessen habe vielleicht auch. Also, erstmal fand ich es total toll, wie dein Zugang zum Garten passiert ist über deine Oma mit den Saatguttütchen. Und das zeigt ja auch irgendwie so, dass das also ganz tief aus dir rauskommt. Ich habe mir notiert Ananastomate als erstes Stichwort. Und Tomaten generell als Tipp für Pflanzen, die im Garten, im Selbstversorgergarten nicht fehlen dürfen. Kartoffeln, Kürbis, Mais gerne auch mit dazu. Die Erbse als große Erkenntnis, die Kinder sogar als Bonbons bezeichnen, weil sie so süß und lecker sind, wenn man sie direkt vom Strauch pflückt. Tipps gegen Fails, Tomaten und Kartoffeln zum Beispiel nicht nebeneinander pflanzen, weil sie die gleichen Schädlinge haben. Ein Gartentagebuch führen ist sinnvoll, einfach um Fehler zu vermeiden, beziehungsweise auch um vielleicht sich so eine Art Plan herzustellen. So, die drei Tipps für Anfänger. Achtung, jetzt kommt's. Pflanzengröße nicht unterschätzen, genug Platz in den Beeten lassen, nicht umgraben, sondern diesen tollen Tipp mit der Pappe und dem Kompost nutzen und wenn die Pflanzen so 10 cm groß sind, den Boden ein bisschen abdecken, also mulchen. Das führt dazu, dass weniger Erosion passiert und vor allen Dingen mehr Wasser gespeichert werden kann. So, dann was das Gärtnern übers Jahr angeht, Karotten zum Beispiel ruhig 4 bis 5 Mal sehen, Radieschen auch, also nicht nur einmal am Anfang alles voll machen, sondern übers Jahr hinweg weiter säen, um dann auch weiter ernten zu können. Das Drei-Phasen-Gartensystem ist da ein gutes Stichwort, nämlich erstmal eine Planung machen, dann Beete anlegen mit diesem Kompost und sie dann pflegeleicht machen. Und da würde ich tatsächlich dich gerne auch nochmal einladen zum nächsten Podcast und herausfinden, was das mit diesem unterirdischen Wasserspeicher auf sich hat. Ein Tipp zu Dünger habe ich mir notiert. Vinasse ist richtig gewesen?
Ja, genau. Vinasse mit V.
Aus der Zuckerherstellung kann man wunderbar nutzen. Und Schafswolldünger habe ich ehrlich gesagt auch das erste Mal in meinem Leben gehört. Ganz toll. Dann kann man zum Beispiel Tomaten bei Krautfäulen in Tee kochen und die faulen Blätter einfach abzupfen. Und Zucchinis im Zweifel, wenn der Mehltau kommt, ein zweites Mal angezogen haben, damit die zweite Pflanze dann weiter Früchte trägt. Ich könnte, glaube ich, den ganzen Tag weiterreden. Ein Garten muss nicht picobell sein, das fand ich einen der schönsten Tipps. Insektenhotels, da bitte gut informieren, damit die Insekten auch nicht geschädigt werden durch Hotels, zum Beispiel aus dem Baumarkt. Und Sonnenblumenkerne für Vögel sind immer eine gute Idee. Habe ich ungefähr hinbekommen.
Ja, hast du gut gemacht.
Wahrscheinlich war die Zusammenfassung jetzt nochmal so lang wie der Podcast, aber du hast auch wirklich so viel erzählt. Liebe Marie, ich danke dir sehr für diese ganzen sehr inspirativen Tipps und Geschichten. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Mach's gut.
Danke, mach's gut. Ciao. Und wenn ihr noch mehr über das Thema Garten wissen wollt, dann kommt doch einfach rein in die kleine, feine Podcast-Welt von Im Traumgarten von. Es gibt noch viel, viel mehr Folgen, die wir für euch aufgenommen haben mit ganz, ganz vielen netten Gästen und Informationen. Und abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena.